Matthias, bitteschön.
So, ich würde gerne, wenn ich darf, in eurer Mitte sitzen bleiben.
Ja.
Ich bin nämlich heute Morgen, genau, vielleicht ganz schön auf mein Gesicht, dann seht ihr mich auch ganz gut. Bin heute Morgen ein bisschen eingeschüchtert aufgewacht mit Zoom-Konferenz. Und überhaupt beschäftige ich mich ja meistens jetzt im Moment mit Dachdeckerei und Paketen und Kindern erziehen. Aber ich fühle mich richtig wohl unter euch. Das ist jetzt nicht nur die Anfangsfloskel, ihr kriegt das gut hin, finde ich, voneinander zu erzählen, beieinander zu sein. Und deswegen wäre das schön für mein Herz, wenn ich in eurer Mitte sitzen dürfte. Ich bete zu Anfang. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, Heiliger Geist, danke für den Weg, den wir bis jetzt gegangen sind vor deinem Angesicht, und nun kommen wir zu deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, uns berührst, die wir hören, und auch ich, der ich spreche. Wir brauchen dich. Wir bitten um deine Gnade. Amen. Frühling. Ich habe einen ziemlich großen Garten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Tomatenpflanzen selber gezogen habt. Ich scheitere da jedes Jahr dran, weil sie immer schießen und dann gar nichts mehr machen und umknicken. Dieses Jahr will ich es nochmal versuchen. Habe einen Anlauf genommen, habe mir so ein Anzuchtset gekauft und Gemüsesamen, die muss ich nur wiederfinden, die habe ich verbaselt. Dann stelle ich dieses Anzuchtset auf die Heizung, gieße es hoffentlich regelmäßig und hoffe dann, dass es gut funktioniert. Ein Riesenaufwand. Auch unser Predigttext, ihr habt es ja schon gehört, erzählt von einem Seemann. Auch er hat vermischte Erfolgserlebnisse. Man muss allerdings sagen, er streut diesen Samen auch ziemlich sorglos durch die Gegend. Er fällt an alle möglichen und unmöglichen Plätze und nur die wenigsten sind geeignet. Aber dazu später mehr. Apropos geeignet, als ich den Predigttext las, das Gleichnis vom Seemann, mir altvertraut seit Kindergottesdiensttagen, da war meine erste Empfindung, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Druck. Welcher Art von Boden bin ich? Was muss ich machen, um guter Boden zu sein? Und erst später, viel später, habe ich auch Sehnsucht gespürt, Frucht zu bringen, Gott zu erleben. Man kann das Gleichnis ja auch das Gleichnis von der Kraft der Saat nennen oder eben vom Seemann. Viele nennen es tatsächlich aber das Gleichnis vom vierfachen Boden. Ist ja auch schon ein bisschen Prägung mit drin. Ich habe mich also eher widerstrebend auf den Weg mit diesem Text gemacht und bin bei ganz tollen Aussichten angekommen, und auf diesem Weg würde ich euch gerne mitnehmen, als euer Wanderführer. Ich zeige euch, was mir ins Auge gefallen ist. Ihr müsst nicht auf alles eingehen, es muss auch nicht alles wahr sein. Hebt den ein oder anderen schönen Stein auf, lasst andere liegen, so wie es für euch passt und was Gott euch aufs Herz legt. Also herzliche Einladung, ich gehe davon aus, dass ihr wach seid und das richtige Schuhwerk anhabt. Bevor wir losgehen, eine Einführung in die Umgebung des Textes, quasi die Landschaft von oben. Das Lukas-Evangelium schildert den Weg des Evangeliums von Jesus, von Jesu Geburt bis nach Rom, in die Mitte des damaligen Weltreiches. Jesus hat viele Jahre als Bauhandwerker gearbeitet und dann mit circa 30 angefangen zu predigen. Und auch das vergleichsweise kurz. Und unser Predigttext findet am Anfang dieser Wirksamkeit statt, rund um seinen Heimatort in Nordisrael. Und die Stimmung ist die von Aufbruch. Stellvertretend dafür die Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth. Manche haben das vielleicht im Ohr. Jesus kriegt die Schriftrolle gereicht, wie jeden Sabbat. Und er darf lesen und er liest ein Zitat aus Jesaja: Blinde werden sehen, Gefangene werden frei sein. Und dann sagt er: Heute, heute in meiner Person, in meiner Wirksamkeit ist dieses Wort erfüllt. Heil und Befreiung für die Bedrängten und Gefangenen. Und immer mehr Menschen folgen Jesus nach, hören seinen Worten zu, sehen, wie er heilt und befreit. Zuerst in Kapernaum und dann in der Umgebung. Das Evangelium schildert Begegnungen mit Einzelnen, dem Hauptmann von Kapernaum, einer ausgestoßenen Frau und Begegnungen der Menge. Glaube und Vertrauen sind die großen Themen. Aber es gibt auch Trennung, Widerstand, Gegenwind. Es gibt massive Auseinandersetzungen mit dem jüdischen Establishment, weil Jesus mit Zöllnern, also Kollaborateuren, verkehrt und weil er Gebote recht eigenwillig auslegt. Aus der eben erwähnten Synagoge wird er herausgeworfen und soll getötet werden. Vor diesem Hintergrund, Glaube und Vertrauen auf der einen Seite und Widerstand, findet unser Predigttext statt. Und eigentlich sind es sogar drei Predigttexte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es ist einmal das Gleichnis, das Jesus der Menge sagt. Dann gibt es ein Zwischenwort an die Jünger als grundsätzliche Erklärung, warum er in Gleichnissen redet. Und dann nochmal einen Durchgang des Gleichnisses für die Jünger. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob euch ein bisschen aufgefallen ist, dass die beiden Gleichnisse ein bisschen unterschiedliche Akzente legen. Zumindest habe ich das so empfunden. Das Gleichnis selbst, das erste Gleichnis, unterstreicht eher die Zuversicht des Seemanns. Dann gibt es ein bisschen einen Bruch, ein bisschen vielleicht fremdartiges Zitat aus Jesaja, wo man sich denkt, warum erzählt Jesus Gleichnisse, wenn sie doch nicht verstanden werden sollen? Und dann gibt es einen zweiten Durchgang durch das Gleichnis und da steht eher der Boden im Mittelpunkt und nicht so der Seemann. Und insofern ist vielleicht wie vielen, zumindest im freikirchlichen Bereich, wenn das so im Ohr ist, das Gleichnis vom vierfachen Boden, ist das eigentlich eine Auslegung des Gleichnisses vom Ende her. Und hat vielleicht ein bisschen Achtergewicht und vielleicht auch ein bisschen Schlagseite. Schaut einmal selbst. Ein erster Gedanke, einiges viel. Oder ich lese vielleicht einfach nochmal den Text, nachdem ich so ihn eingeführt habe. Ich lese nochmal den Text, diesmal allerdings nach Luther. Aus Lukas 8. So, ich muss mal den Anfang finden hier. Ich lese nur den, also nicht die ersten drei Verse, ich fange mit 4 an. Als nun eine große Menge beieinander war, bin ich hier richtig?
Ja.
Und sie aus den, das ist super, danke dir. Und aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, oder soll ich hier aus Gute Nachricht lesen?
Nee, mach.
Ich bringe das ganze Konzept durcheinander, ne?
Nee, alles gut.
Es ging ein Seemann aus, zu sehen. Dann lese ich da, komm, dann lesen wir, dann haben wir die beste Übersetzung. Eine große Menschenmenge sammelte sich um Jesus, aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Da wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Darauf rief Jesus, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Jesus antwortete, Gott hat euch das Geheimnis seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Die anderen bekommen davon, in Gleichnissen zu reden, zu hören. Sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Sie sollen hören und doch nicht verstehen. Das Gleichnis will Folgendes sagen. Der Samen ist die Botschaft Gottes. Bei manchen, die sie hören, geht es auf wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Er will nicht, dass sie die Botschaft annehmen und gerettet werden. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Boden fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Freuden auf. Aber sie sind Menschen ohne Wurzel. Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft. Aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, fallen sie ab. Wieder bei anderen ist es wie bei Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen keine Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft mit guten und willigen Herzen auf, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. Drei Gedanken. Ein erster Gedanke, einiges viel. Die Freiheit, zu Gott Nein zu sagen. Oder das Gleichnis vom Seemann, Gottes Reich ist nicht jedermanns Sache. Wenn man das Gleichnis vom Ende auslegt und es unter dem Stichwort des vierfachen Ackers führt, ist gleich von Anfang an meine Beschaffenheit im Mittelpunkt. Es geht aber meiner Meinung nach im ersten Gleichnis zuerst um das Reich Gottes. Also in dem Bereich, in dem Jesus Herr ist, im Himmel und in meinem Alltag. Und es geht um die Geheimnisse des Reiches Gottes, die der Seemann ausstreut. Und das ist nicht als erstes, was ich tun muss, sondern was Gott tut. Und hinzu kommt, dass nach allen handwerklichen Regeln, die zumindest ich so überblicke, ein Gleichnis auf eine Spitze hinzielt. Und ich halte es deswegen für schlüssig, dass Jesus im ersten Gleichnis einfach einen Kontrast schildert. Manches an der Botschaft über das Reich Gottes geht nicht auf, aber vieles geht am Ende und aufs Ende hin gesehen auf. Und er spricht dann zu denen, die zuhören, jubelt, dass ihr ein offenes Herz für Gott habt, dass bei euch der Same angekommen ist, dass euch die Geheimnisse des Reiches Gottes gegeben sind. Also nicht Druck, wer bin ich fruchtbar, sondern ein Angebot. Ich will dir begegnen durch mein Wort, das Früchte bringen will. Ich will etwas für dich tun. Ich biete dir etwas an. Wer was ist, legt in diesem ersten Teil des Gleichnisses meines Eindruckes nach viel zu viel hinein. Radikal auf Gott und seine Art zu schauen und auf den Samen, den er ausstreut, das fände ich wichtig. Nicht zu viel auf meine Beschaffenheit. Schauen wir also einmal auf Gott. Gott sät. Er wartet. Er könnte ja auch mit Macht und Herrlichkeit allen Widerspruch überrollen. Aber er lässt sich auf diesen Prozess des Werbens ein, der beinhaltet, dass drei Viertel verloren gehen. Gott wirbt drei Viertel des Samens. Gott wirbt um diese Welt, um unser Herz. Er nimmt Kontakt auf, auch durch diese Geschichte. Er ist kein Gott, Brust auf die Pistole gesetzt und gehorche. Er ist ein Gott, der sät. Druck weckt kein Glauben, kein Vertrauen. Gott will aber Glauben wecken, Vertrauen gewinnen, Liebe entzünden. Gott sät und er wartet. Und wenn man in den Kontext schaut, all diese Ablehnungen und Kämpfe, und dann hat Gott dieses Vertrauen, dass obwohl drei Viertel scheinbar verloren gehen, oder nicht scheinbar, tatsächlich verloren gehen, dass die Botschaft doch ankommt, aufs Ende gesehen, und Frucht bringt. Liebe und Geduld. Gott sät. Wenn ihr nochmal an meine Tomaten denkt, er gießt, könnte man das jetzt noch weiter ausführen, er wartet. Er pflegt, er überwältigt nicht, er perfektioniert nicht, er sät. Er erzählt mir Gleichnisse, ich darf mitdenken, als Gegenüber mit Würde und Eigenständigkeit, mit Vertrauen und Glauben. So ist Gott. Ich darf sogar Nein sagen. Gott hält es aus, dass ihm Ablehnung entgegenschlägt. Das ist bis heute so. Den Misserfolgen kann man nicht entgehen, auch mit der besten Strategie nicht. Am Rande bemerkt, wenn ich mal kurz rausgehe, Gott hält das aus. Wir dürfen müde sein. Wir sind nicht immer wie Gott, der geduldig und voller Hoffnung sehen kann. Es ist manchmal schwer auszuhalten, dass drei Viertel verloren gehen. Wir dürfen frustriert und müde sein. Es gibt auch für gemeindliche Arbeit keine Erfolgsgarantie. Und selbst wenn die Hütte voll wäre, wüsste man nicht, was im Herzen geistlich geschieht. Es gibt auch keinen Trost in irgendeinem Konzept, das Erfolg verheißt, sondern allein darin, dass wir in der Hand des Seemanns sind, der geduldig sät. Und zu diesem Geheimnis des Misserfolgs vielleicht liefert Jesus gleich noch den Hintergrund mit einem Zitat aus Jesaja, damit sie sehen und doch nicht sehen, also sehen mit E, nicht mit Ä. Das hört sich erstmal unfreundlich an, mir zumindest ist es so gegangen, ist aber eigentlich nur die Beschreibung, was genau gerade da passiert, als Jesus dieses Gleichnis erzählt, mit den Gegnern im Hintergrund, die nur darauf warten, dass er irgendwas Falsches sagt. Gleichnisse wollen an sich das Verstehen erleichtern. Wer aber nicht verstehen will, dem werden sie zu Rätsel reden. Verstockung ist nicht das Ziel, aber es ist die Wirkung. Man will nicht hören und kann deshalb auch nicht hören. Zurück zu Gott im Gleichnis. Gott sät. Freundlich, geduldig, demütig. Gott sät demütig. Uns zugewandt. Manche von uns haben als erstes beim Christentum im Ohr, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst, bekehre am besten die ganze Welt, wachse, komm voran. Ich habe hier einen Gott vor Augen, der mir Zeit gibt. Und deswegen kann ich mir selbst auch Zeit geben. Also der erste Gedanke: Gott, ich lese ihn mal vor, ich kann das nicht lesen, meine Augen sind zu schlecht. Ich blätter mal ein bisschen zurück. Der erste Gedanke, die Freiheit, zu Gott Nein zu sagen. Gottes Reich ist nicht jedermanns Sache. Ein zweiter Gedanke, einiges aber brachte Frucht. Gott wirkt. Oder das Gleichnis vom Seemann, Gottes Reich ist zwar nicht jedermanns Sache, aber Gottes Sache. Es geht im Gleichnis und später auch in der Auslegung oder im zweiten Durchgang auch um Frucht. Frucht fand ich auch so ein schwieriges Wort. Man rutscht ganz schnell in den Anspruch, will beurteilen, an der Frucht erkennt man die Qualität des Bodens, vielleicht auch die Qualität meines Christseins. An der Frucht erkennt man auch die anderen, man will nicht nur beurteilen, vielleicht sogar auch verurteilen, wer gehört dazu. Alles nicht unsere Sache, finde ich. Ich möchte noch ein bisschen beim Zuspruch bleiben. Der Zuspruch des Textes ist für mich, Gottes Sache ist, oder Frucht und Boden ist zuerst Gottes Sache. Frucht und Boden ist zuerst Gottes Sache. Euch ist gegeben, sagt Jesus. Euch sind die Geheimnisse des Reiches Gottes gegeben. Passiv. Der Same geht auf. Das kann man nicht machen. Es gibt Freude und Hoffnung für mich in der Begegnung mit Gott, weil Gott der Seemann ist, weil er macht. Das Gleichnis, Jesus glaubt daran, dass er, der Seemann und sein Wort, der Samen, sich durchsetzen werden am Ende. Still, leise, sanft, aber mit großer Kraft. Trotz aller Widerstände beim Publikum und heute in meinem Leben, trotz der Eigenart, dass so viel daneben fällt und manches fruchtlos erscheint, Gott wirkt. Allerdings, Geheimnisse, euch sind die Geheimnisse des Reiches Gottes gegeben. Nichts perfekt Greifbares, kein Beweis, noch nicht mal zwingend Macht und Herrlichkeit. Solange die letzten Tage noch nicht angebrochen sind und Jesus wiederkommt, bleibt Gott im Verborgenen, Unscheinbaren, Zweideutigen. Wir sehen wie in einem Spiegel, 1. Korinther 13, und der Spiegel ist manchmal zerdellt. Dieses Paradox des Glaubens, etwas annehmen, was im Letzten nicht greifbar ist, ein Schritt, so habe ich das zumindest in meinem Leben immer empfunden, einen Schritt zu tun über den Abgrund, um festen Boden zu gewinnen. Glauben. Gott wirkt. Und ist es nicht so bis heute, dass wir ihm zuhören, dass wir uns hier versammeln, heißt ja, dass er da ist. Da fällt etwas hinein in mein Leben aus seiner Hand. Gottes Wort, das ich lese, ist der Sämann in Aktion. Und was sät er, was sagt er? Doch nicht als erstes, tu das, mach das, du bist nicht genug. Sondern er ruft in Existenz, die Welt, meinen Glauben, der zu mir gehört und ist, wie ich bin. Er spricht Worte des Heils, ich liebe dich, fürchte dich nicht. Du kannst umkehren, dir ist vergeben. Gib nicht auf, ich rette. Diese Worte haben Kraft und Gott wirft sie mit verschwenderischer Freude und Schwung in mein Leben, auf dass sie aufgehen. Nicht sofort wann und wie viel fragen, sondern freuen, dass ich hören darf und dass mir gegeben ist. Freut euch, sagt Jesus. Wo Menschen dieses Wort aufnehmen durch seine Gnade und sein Wirken und zu seiner Zeit, da entsteht Kirche, Gemeinde. Wo nicht die Menge zählt, sondern die Qualität. Nicht die Größe und ob man seine Rechnung bezahlen kann und ob man eine große Stimme im Konzert der Kirchen hat, sondern ob man die Stimme Gottes im Leben und in der Gemeinde hört. Jemand hat geschrieben, sie halten ihre Herzen und leben dem großen Seemann hin, als wären es Felder. Und dann warten sie auf Fülle, Verschwendung und Freude. Sie halten ihre Herzen und leben dem großen Seemann hin, als wären es Felder. Und dann warten sie auf Fülle, Verschwendung und Freude. Einiges viel, die Freiheit zu Gott Nein zu sagen. Das Reich Gottes ist nicht jedermanns Sache. Und der zweite Gedanke, einiges aber brachte Frucht. Gottes Reich ist nicht jedermanns Sache, aber Gottes Sache, denn er wirkt. Und ein letzter Gedanke, wer Ohren hat, der höre. Unsere Verantwortung. Das Reich Gottes ist nicht jedermanns Sache, aber Gottes Sache. Und auf jeden Fall unsere Sache. Lukas hat uns auch die Auslegung für die Jünger überliefert. Die Innenbedeutung für die, die tröstlicherweise auch nicht alles verstehen und nochmal einen Durchgang brauchen. Und mit dieser Auslegung auch den Anspruch, wer Ohren hat, der höre. Man könnte hier ganz gut aufhören, denn das ist eine andere Zuhörerschaft und ein anderer Anlass vielleicht. Man sollte es vielleicht nochmal tun. Denn für viele Christen, so zumindest meine These, gibt es genug Anspruch und Forderung. Auf dem Ohr scheinen mir viele nicht so taub zu sein. Aber das Leben ist nicht schwarz oder weiß, sondern immer ein sowohl als auch und die Wahrheit liegt in der oft so schwer zu findenden Mitte. Und ich glaube, zu einem erwachsenen Glauben gehört auch das rechte Maß an Anspruch und Forderung dazu. Mit rechtem Maß meine ich ein Maß, das die Kirche im Dorf lässt, will sagen, Gottes Wirken und seine Gnade im Mittelpunkt hält. Vielleicht indem ich nicht von Handlungsdruck spreche, sondern von Aufmerksamkeit. Erstmal nur offene Ohren, nicht gleich wache Füße und tätige Hände. Sich einlassen, denn Gottes Reich ist nicht zu Zuschauern. Gottes Reich stellt dir eine Frage. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Gott sucht dich. Deswegen ist Jesu Zwischenspruch aus Jesaja übrigens kein Urteil, sondern eine traurige Feststellung. Nicht, ihr werdet schon sehen, ihr seid eh verstockt, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, sondern die Ohren hat der Hörer. Jetzt wachsam sein. Dass so viel Saat verloren geht, ist nicht unvermeidlich. Sich einlassen. Was nebenbei bemerkt, den Glauben entspannt. Wer Jesus wirklich ist, lässt sich nicht sehen. Zumindest so ist meine Erfahrung. Aber auf ihn hören, auf ihn achten, sich an ihm und seinem Wort orientieren, das können wir jeden Tag hören und prüfen, was mir im Weg steht. Weniger, ob ich es gut genug mache. Nicht schwarz oder weiß, guter oder schlechter Boden, ich bin nicht das eine oder das andere und das für immer. Sondern was ist die Botschaft der so vielen Beschaffenheiten meines Lebens, meines Herzens an mich? Und dann auch nicht, ich muss mich mehr anstrengen, sondern euch ist gegeben. Ich kann auch die Widerstände nicht alleine überwinden, sondern Gott wirkt, spricht sein Wort, hilft mir durch seinen Heiligen Geist. Deswegen lade ich euch zu ein paar Fragen ein. Wenn wir jetzt im zweiten Durchgang auf dieses Gleichnis schauen und hoffentlich noch im Herzen haben, dass Gott wirkt und dass er uns Freiheit gibt, bis hin zum Nein. Der festgetretene Weg. Bin ich hart, unzugänglich, verkrustet? Lasse ich Gott nicht an mich heran? Prallt er kaum zu Wort gekommen an meinen Einwänden ab, an meinen Gewohnheiten, meiner Bequemlichkeit? Ist mein weltanschaulicher, mein theologischer Standpunkt, egal wo, so festgestampft, dass Gott nichts zu bestellen hat? Darf mich Gott überraschen? Netter sein? Oder auch fordernder, als ich bis jetzt dachte? Das Felsige. Erzielt Jesus bei mir Augenblickserfolge, schöne Ansätze, Begeisterung, ein neuer Lebensstil, Mitarbeit? Und wird es mir dann irgendwann zu kostspielig? Was, wenn mein Glaube erprobt wird? Die Dornen. Es wächst schon etwas, aber es wächst zu viel. Christen sind nicht immer mit geistlichen Übungen beschäftigt. Aber sie schauen auch hin, was da so alles mitwächst, an Sorgen, an Reichtum, an Freuden. Das Nichthaben ist genauso ein Problem wie das Zuviel-Haben. Vieles verwirrt unser Herz. Hilfreich ist, sich Gedanken zu machen über eine Ökonomie des geistigen und geistlichen Lebens. Was kommt da alles rein? Womit beschäftige ich mich? Nicht ängstlich nach Sicherungen zu suchen. So zu tun, als wäre Gott nicht da. Das gute Land. Jesus sieht dieses Land in deinem Leben. Vielleicht siehst du nicht viel. Manchmal ist es auch gut, dass wir nicht zu viel sehen. Dass wir nicht darauf aus sind, zu viel zu sehen. Jesus liegt an diesem guten Land und er will, dass es dazu kommt. Und der Unterschied ist nicht das wohlige Gefühl. Das Kreuz bleibt ein Kreuz. Der Unterschied ist auch nicht, dass es möglichst weh tut. Gottes Wille ist der, der möglichst weit weg und möglichst kostspielig ist. Das glaube ich nicht. Der Unterschied ist, was dein Herz bewegt. Ich bin letztens durch Aldi gegangen und Samstag ist immer so, weil ich in der Woche nicht arbeiten muss, weil ich in der Woche arbeite, einfach ganz verschiedenen Stellen und immer im Druck bin und Samstag kann ich so in ganzer Ruhe mein Haus renovieren. Und abends esse ich unheimlich gerne ein Stück Fleisch und gucke Fernsehen, ein bisschen die Puppen. Und jetzt habe ich so langsam angefangen, darüber nachzudenken, was wir so mit den Tieren machen und wie Schweine so auf diesen Ritzen stehen. Und wenn man in den Supermarkt geht, das ganze Fleisch ist super billig und das gute Fleisch ist super teuer. Und ich hatte so vor 2 Wochen, das ist mir ganz eindrücklich so im Ohr, im Kopf, hatte ich auf einmal das, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber ich hatte auf einmal dieses Gefühl, lass es doch einfach liegen, weil es richtig ist. Und es ist mir immer noch schwer gefallen, und es ist mir schwer gefallen, also es war kein Ferienerlebnis, aber ich hatte den Eindruck, es ist jetzt dran, und das war für mich ganz eindrücklich, ich habe etwas getan, nicht weil ich es musste und weil ich Angst hatte, es war kostspielig, aber es war dran. Worte reifen mit Zeit und Ruhe. Was ist das, was in deinem Leben reift? Nicht schwarz oder weiß, nicht alles oder nichts, sondern was legt dir Gott aufs Herz? Es tut dann immer noch weh, aber es ist dran. Gott macht es. Wir sind zu Ende mit unserer Reise durch das Gleichnis aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Der erste Gedanke war, wie Gott ist, uns freigebend, auf Antwort wartend. Der zweite Gedanke, wie Gott handelt, uns beschenkend, in unserem Leben wirkend. Der dritte Gedanke, worauf wir achten können. Was sagt das Wort zu mir? Und was ist da an Nebengeräuschen in meinem Leben, im Bild, an Disteln, an Weg oder an Felsen? Und zum Abschluss, getreu meiner These, dass wir zu viel Appell immer zu schnell hören und zu wenig Lob und Zusage, ein kleines Bonbon. Gott segne und behüte euch. Und auf dem festgetretenen Weg blüht leuchtend gelb der Löwenzahn. Und auf dem felsigen Hang wächst grünweich das Kalkfelsen-Fingerkraut. Und die Disteln verschwinden unter den tiefblauen Blüten der Wickenranken. Und auf dem Acker wiegen sich lachend die vollen Ähren. Amen.